die Geschichte von diesem Prophet Elias ist sehr bekannt. Wir denken an diesem Bild von dem Raben, von dem Bach, diese arme Witwe. Und ich möchte sagen, auch wenn ich diese Geschichte mehrmals in meinem Leben gehört habe, sicher mehrmals in Sonntagsschule, Kindergottesdienst, sicher auch Predigt und darüber gehört, es ist mir kostbarer geworden in dieser Woche. Gott in seiner Liebe, in seinen wunderbaren Eigenschaften zu sehen. Und so möchte ich anfangen. Wir müssen die ganze Zusammenhang verstehen. Also der Hauptpunkt hier ist folgendes: In der tiefsten Not vertraut nur auf die Aussagen Gottes. Er wird handeln. In der tiefsten Not vertraut nur auf die Aussagen Gottes. Er wird handeln. Das Buch Könige, eigentlich ist eine Einheit, 1. und 2. Könige. Und das Hauptthema oder eine Betonung von diesem Geschichtsbücher, inspiriert von Gott, ist, dass Gottes Wort treu ist, dass Gottes Wort wahr ist, und zwar durch seinen Propheten. Die Propheten, interessanterweise, wenn du die Könige liest, anders als in den anderen Geschichtsbüchern, sind wirklich, kommen vor, fast wie Superhelden. Ich sage das wirklich so, weil wenn du das liest, sie sind wirklich im Mittelpunkt. Letztendlich könnte man sagen nicht, aber in der Geschichte schon. Wie es erzählt wird, ist der Prophet sehr wichtig, weil Gott redet durch seinen Prophet. Der Prophet an sich ist ein Mensch, normaler Mensch, sagt auch im Neuen Testament über Elia. Aber Gott möchte zeigen, dass wenn er redet, egal wie, durch sein Wort, durch die Propheten, durch sein geschriebenes Wort, dass sein Wort Macht hat und wird dann geschehen, was sein Wort sagt. Das kommt mehrmals auch in dieser Geschichte vor. Ich habe es mit Rot unterschrieben, weil das so immer wieder vorkommt. Und es ist, und die Entscheidende ist in diesen Geschichtsbüchern, sind in diesen Geschichtsbüchern, wie die Menschen auf Gottes Wort reagieren. Und so erst müssen wir dann die Lage verstehen. Gottes Volk sind in einer schwierigen, schlechten Lage. Und ich möchte diese Tabelle zeigen. Du hast hier die Könige, sieht komisch aus, aber man gewöhnt sich daran, diese Dreiecken sind jede dann Persönlichkeiten. Du hast Könige, Propheten und die Könige sind da in der Mitte. Du siehst da einen zweiten Teil da, die schwarze König, das Schwarz bedeutet was Schlechtes, und die goldenen sind dann die gottesfürchtig waren. Diese sind verschiedene Könige im ganzen Alten Testament in Israel. Und wenn du genau schaust, hier sind wir, in der Zeit von dem König Ahab. Und es siehst, alle diese Könige, links und rechts, sind alle schwarz. Es fing schon an bei Salomo. Als er, obwohl er viel Weisheit von Gott bekommen hatte, der weiseste Mensch, der je gelebt hatte, zu sich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen genommen hat. Und diese Frauen, diese Lebenswege hat sein Herz weg von Gott gebracht zum Götzendienst. Und so ging es weiter zu seinem Sohn Rehoboam. Und als es angefangen so hat, ist es gespaltet. Du hast Könige oben, die Schwarzen, dann unten die gelbe Schwarzen. Weil manche gut waren, manche schlecht. Und das war zwei Königreiche, im Süden und im Norden. Und wir sind in dem nördlichen Königreich, bei dem Ahab, wo sie mehr und mehr weiter weg von Gottes Wort abgewichen haben. Und es ist wirklich eine dunkle Zeit im Leben von dem Volk Israel. Weil er sagte sogar, schlechter ist Ahab geworden, dass er dann eine Frau genommen hat von Sidon, die Isabel. Und sie hat das ganze Land dann wirklich zu einem offiziellen Götzendienst gebracht. Das war dann die Religion. Baal-Anbetung. Ich denke, ich habe hier auch so ein Bild von Baal, was sie in den Archäologen gefunden haben. Und der Baal war ein Gott, der sie behauptet hatten, der Regen bringt und das Wetter schön macht, damit sie eine gute Ernte bekommt. Das war sehr wichtig, lebensnotwendig, dass ihr eine gute Ernte bekommt. Und natürlich hat jeder Angst, auch in dieser Zeit, wir haben so trockene Zeiten, wo es kein Wasser ist, okay, dann müssen wir das absichern, dass wir Wasser bekommen, dass wir Regen bekommen, dann beten wir diesem Gott an, damit er den Regen bringt. Und so ist es die offizielle Religion in Israel. Und sie haben alle Gottes Wort vergessen. Aber Gottes Wort blieb treu. Und jetzt taucht auf Gottes Wort durch einen Prophet. Er kommt fast ohne Familienhintergrund, ohne Geschlechtsregister, quasi taucht er einfach auf wie auf der Bühne, ohne Erklärung, ohne Hintergrund zu verstehen, von ihm zu wissen, Elia. Und er spricht. Und er sagt, so wahr der Herr, der Gott Israels lebt, von dem ich stehe. Wenn es in diesem Jahr Tau und Regen geben wird, es sei denn auf mein Wort. Jakobusbrief erklärt uns, dass er lang gebetet hat. Und durch Gottes Gebet wurde es erhört, dass Gott dann den Regen weggehalten hat. Nun, das ist schon natürlich wirklich zu zeigen, dass diesem Gott Baal das nicht machen kann. Kann er wirklich Regen bringen? Nee, denn sie haben ihm angebetet und jetzt gibt es nichts mehr Regen. Gott zeigt klar und deutlich, wer den Regen, wer woher den Segen kommt. Er sagte, Gott sendet seinen Regen einem Gerechten und den Ungerechten gleich. Aber hier sein Volk, das besser wissen, hätte wissen sollen, hat er gezeigt. Nein, ihr habt ein falsches Vertrauen, nicht auf meinem Wort, sondern auf dem falschen Götzen. Aber in der tiefsten Not ist es absolut notwendig, auf den Aussagen Gottes zu vertrauen, weil er handeln wird. Elia sagt diese Worte, aber wir müssen verstehen, er muss auch versorgt werden. Und er wird auch natürlich in Gefahr sein, weil er ist eigentlich ein Verräter gegen das ganze Land. Dem nördlichen Königreich. Und so Gott sagt, so geschah das Wort des Herrn zu ihm. Ja, siehst du das schon? Gottes Wort redet und sagt, geh von hier fort. Wende dich nach Osten. Und er wird dann östlich gehen. Wir haben drei Punkte heute für den Predigt. Erstens, es bleibt Gott. In der tiefsten Not bleibt Gott seinem Diener treu. Zweitens, in tiefsten Not ist Gott der unwahrscheinlichen Person gnädig. Und in tiefsten Not will Gott unseren Glauben prüfen. Dass du das ganze Kapitel zusammengestellt. Wir sehen Gott und sein Wort. Und wie, wenn wir auf seinem Wort vertrauen, er handelt und er sorgt für uns. So, und der erste Punkt, wir sehen, Gott bleibt seinem Diener treu. Hier war Elia in Samaria bei dem König Ahab und jetzt musste er flüchten und Gott wird ihm versorgen, und zwar östlich von Jordanfluss in einem kleinen Bach, Kriet. Das ist eine englische Landkarte, aber ich habe keinen mit den deutschen Begriffen. Aber seht, Bruck, das ist das Wort Bach, und Kriet, das, wo der Pfeil ist, ist, wo Elia dann seinen Schutz gefunden hat. Gott ist sein Zufluchtsort. Und selbst wenn er sich in Gefahr bringt, dass er sagt, das ganze Land kommt in Schwierigkeiten. Wenn du dir vorstellen könntest, jemand taucht auf von dem Bundestag und sagt, okay, pass auf, dieses Virus, es wird nicht aufhören, bis ich was sage. Und dann verschwindet er. Könnt ihr dir vorstellen, wie die Regierung auf die Suche würde, ihn zu finden? Was hat er gemacht? Dass dieses Virus dich verbreitet. Wir müssen diesen Verbrecher dann vor Gericht bringen. So war Elia in großer Gefahr, aber er wurde versorgt, und zwar bei einem Bach. Gott sagte, wie er für ihn sorgen wird. Er sagte, ich habe den Raben geboten, dich dort zu versorgen. Wir sehen hier, der Schöpfer des Universums hat alles im Blick. Auch die Tierwelt dient ihm und macht, was er sagt. Natürlich hätte er Menschen schicken können, die jeden Tag Essen liefert. Aber Gott sagt, nein, ich mache es durch Raben. Unreine Tiere. Aber sie werden für meinen Prophet, werden ihm versorgen. Und ein Bach, von dem er trinken wird. Und dann sagte er, ging er und tat nach dem Wort des Herrn. Er hat Gottes Wort gehört. Es hat keinen Sinn gemacht. Wir denken, natürlich, man macht das und dann kommen die Raben. Es wird ein schönes Programm. Aber das sicher hatte er selber nicht erlebt. Sowas. Aber er hat auf Gottes Wort vertraut und ist dorthin gegangen. Es ist so ungefähr, habe ich geschätzt, 80 Kilometer, der gegangen ist, um dort von Gott im Schutz zu finden und dass er versorgt wird. Wir sehen, auch für Elia war es nicht leicht mit dieser Entscheidung, mit diesem Gericht Gottes, das auf ihm gekommen ist. Aber Gott sorgt für seinen Diener. Gott ist treu und er sorgt für uns. Er kümmert sich um seinen Diener. Nun, diesem Ortschaft gibt es ein Bild davon von früher. Und könntest du dir vorstellen, dort bei einem Bach zu leben? Nicht nur eine Nacht, zwei Nächte. Erst war es vielleicht interessant und schön, in der Natur zu leben, im Freien zu leben. So ein Zeltlager quasi. Geht selten. Aber irgendwann war es sicher auch langwierig. War es nicht leicht. Wir wissen nicht genau, wie lang das war. Aber eine Zeit lang war er von Gott versorgt. Morgen und Abend. Er sagte, er gab ihm Brot, schenkte ihm Brot und Fleisch. Morgen und Abend. Gott hat ausreichend für ihn versorgt. Nicht nur Brot, was höchstwahrscheinlich theoretisch genug wäre. Hat er auch ihm Fleisch gegeben, damit er gestärkt wird für seinen weiteren Dienst. Gott ist treu und er kümmert sich um seinen Dienern. Aber selbst Gottes Kinder werden nicht von dem Gottesgericht ganz geschont. Er sorgt für ihn, aber auch dort beim Bach Kriet wird letztendlich dem Dürre auch kommen. Und da ist auch irgendwann vertrocknet worden. Auch da war das Wasser weg. Kannst du dir vorstellen? Du hast da alles, was du gebraucht hast. Schön, wie Gott für mich sorgt. Und dann ist auch der Bach trocken. Wo ist Gott? Wieso muss der Bach jetzt vertrocknen? Könnte nicht Gott einfach aus dem Felsen, von dem Felsen wie Israel in der Wüste, hunderte Jahre davor, Gott ihm weiter sorgen? In Jesaja sagt er auch, eines Tages sagt Gott, ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das dürre Land zu Wasserquellen. Gott kann das. Gott hätte sprudelnde Wasser aus dem Felsen bringen können. Wie oft denken wir auch so, Gott, warum machst du das so? Wieso machst du mein Leben wieder eng? Ich bin treu, ich lebe für dich und schau, selbst meine Wasserquelle ist weg. Wir müssen lernen. Elias sicher musste auch das lernen, obwohl es nicht sagt hier genau, wie er darauf reagiert hat. Wir müssen alle lernen, Gott sein zu lassen. Wir wollten selber Gott sein und sagen, Gott kann so machen, Gott mache so. Dann sind wir in Gottes Stelle und wollen seine Allmacht so vorbringen, wie wir denken, richtig ist. Und Gott lässt das nicht so laufen. sondern er wird uns auch prüfen. Nun, Gott hat was Besonderes vor. Er wollte durch sein Leben, auch durch diese enge Situation, wo er jetzt alle zusammenpacken musste, wo alles das jetzt, alles jetzt wieder unbequem sein wird, wollte seine Charakter, seine Eigenschaften zeigen. Gott hat uns nicht versprochen, dass alles bequem laufen wird in unserem Leben, dass alles einfach schön wird, wenn wir mit ihm gehen. Er hat uns nicht versprochen, ein glückliches Leben zu haben. Das ist kein Grundrecht für uns, selbst als Christen, glücklich immer zu sein. Wir denken oft, Elia hat einfach gesagt, Bach ist leer, okay, was mache ich jetzt, Gott? Okay, geh dorthin, alles klar. Also, stell dir vor, diese Situation. Sprudelnde Wasser erst, super, alles läuft, dann wird es erst weniger und dann wird es langsam sehr wenig, vielleicht nur genug, dass er ein kleiner Becher unter dem kleinen Wasserfall vielleicht, dass es reintropft und dann am nächsten Morgen hat er genug zum Trinken und dann war es schon langsam brenzlig mit Pfützen. Und jetzt sagt Gott, jetzt werde ich dich anders versorgen. Und zwar, das geschah das Wort des Herrn. Jetzt kommt Gott. Mache dich auf. Pack deine Sachen zusammen quasi und geh nach Zarpat. Gott hat eine Aufgabe für ihn vorbereitet. Gott möchte jetzt seine Treue, nicht nur seine Treue zeigen, sondern auch jetzt seine Gnade. In der tiefsten Not ist Gott der unwahrscheinlichsten Person gnädig. Jetzt sehen wir einen Gott der Gnade. Er geht nach Zarpat. Nun, Zarpat, ich glaube, hier ist eine Landkarte. Zarpat, Zarephath ist das andere Ausdruck dafür, ist ganz nördlich, so ungefähr 140 Kilometer entfernt von dem Bach Krit. Wenn du denkst, das war genug, dass er monatelang zelten musste bei einem Bach im Freien, in der Wüste, jetzt muss er 140 Kilometer zum Fuß hingehen, zu diesem Ort. Nun, Zarpat, wenn ihr merkt, ist in Phönizia. Das ist in der Nähe von Sidon. Diese Stadt habe ich früher erwähnt, war von dieser Stadt kam die Isabel. Das war ihr Heimat. Jetzt schickt Gott Elias, der Prophet, zu dem Heimat von dieser bösen Frau. Isabel, der Königin. Der unwahrscheinlichsten Ort in der Welt. Weil Gott wollte einen Menschen erreichen. Geh nach Sidon. Ich habe dort eine Witwe befohlen, dich zu versorgen. Vorher, Monate davor, höchstwahrscheinlich, vielleicht Wochen, war das Raben. Jetzt ist es eine Witwe. Er ging hin im Vertrauen, in Gehorsam. Gott hat gesagt, ich vertraue, dass Gott das macht. Und ist er dorthin gegangen. Und bei der Stadt, bei dem Eingang der Stadt, man denkt vor dem Tor, vielleicht draußen vor dem Tor, wo das vielleicht ein paar Bäume oder kleine Gebüsche gab, hat sie nach Holz gesucht. Wie er genau wusste, dies die Frau war, wissen wir nicht. Aber als er die Frau gesehen hat, rief er sie an und sagt, hol mir doch ein wenig Wasser im Gefäß, dass ich trinke. Er hat Durst gehabt. Der Bach war leer. Sicher, irgendwie hat er unterwegs, hat Gott für ihn versorgt. Wir wissen nicht wie, durch 140 Kilometer. Aber jetzt kommt er an und er hat selbstverständlich Durst. Und er fragt diese Frau, bitte diese Frau um Wasser. Und als sie gegangen ist, hat er dann nachgerufen, und auch, etwas zu essen. Das ist eine Unverschämtheit. In einer Hungersnot jemand anzusprechen und bitten, dass sie dir was zum Essen geben. Aber Gott hat seinem Wort gegeben. Diese Witwe wird für dich versorgen. Nun überleg mal. Wir denken, das ist eine schöne Geschichte, wie Gott das macht. Aber wie hättest du darauf reagiert? Du siehst diese Frau, du denkst vor einigen Tagen, Wochen, als Gott das dir gesagt hat, eine Witwe wird für dich, dich versorgen. Und dann fängt dein Verstand an zu handeln. Sagt, nee, warte mal, Gott ist ein Gott der Liebe, diese arme Frau. Ich kann sie nicht so bitten, das zu machen. Das geht nicht, das ist Unverschämtheit. Und dann fängt an, unserem Gedanken im Weg zu stehen. Sind wir bereit, Gottes bloße Worte anzunehmen und zu vertrauen? Oder müssen wir nach unserem Verstand, nach unserem eigenen Gedanken alles entscheiden? Gott sagt es. Und Elia ist bereit zu handeln nach Gottes Wort, weil Gott treu zu seinem Wort ist. In der tiefsten Not vertraut auf den Aussagen Gottes. Er wird handeln. Er sagt dieser Frau das. Und die Frau ist anscheinend eine gläubige Frau. Sie hat vielleicht irgendwie verstanden, dass dies ein Mann Gottes war. Und sie sagt, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Sie hat gewusst, sie spricht zu jemandem, der an den Gott Yahweh glaubt, den Gott des Alten Testaments, den Gott der Bibel, den Alten Testament genannt, Yahweh. So wahr der Herr, dein Gott lebt, wenn ich einen Vorrat habe aus einer Handvoll Mehl im Topf und ein wenig Öl im Krug. Diese Frau war wirklich elend. Und ich denke, wir haben gar keine Vorstellung, wie das war. Also wenn es ein bisschen zu wenig Süßigkeiten im Vorratskammer gibt bei mir, dann fange ich an zu heulen. Okay? Aber diese Frau hat nur eine Handvoll Mehl und ein bisschen Öl. Ich habe ein Beispiel für uns, nur dass wir das veranschaulich haben. Und zwar, hier habe ich ein bisschen Öl. Eigentlich Sesamöl, aber die Flasche war richtig größer. Und dann haben wir Mehl. Nur eine Handvoll Mehl. Meine Hände sind ziemlich groß. Ich denke, von der Witwe waren sie eher kleiner. Aber genau wie viel das war, wissen wir nicht. Aber sage ich mal so, wenn du eine Beutel Mehl hast, vielleicht genug für sie und für ihren Sohn. Vielleicht so viel. Das war alles. Bisschen Mehl. Öl. Keine Versicherung, kein Zuschuss von der Regierung, dass sie dann ja ihrem Leben weiter treiben kann, ist ihre letzte Mahlzeit mit ihrem Sohn. Nun, was sie machen wollte, das habe ich als Kind immer nie verstanden, weil ich, als ich das Geschichte gehört habe, immer habe ich angefangen zu denken, so, Kuchen, oh schön, Kaffee und Kuchen, ne? Das ist etwas Schönes, das, was sie hier backt. Aber wir sprechen von ganz wenig. Wir sprechen hier von, ein Bild hier, von einem Fladenbrot, ganz wenig. So, diese Frau wird ein kleines Fladenbrot machen für sie und für ihren Sohn. Und dann werden sie sterben. Das wird ihr letztes Essen. Aber Lia sagt, gib mir was zu essen. Diese Frau wird selber jetzt geprüft. Und ich möchte zeigen, diese Frau war ein unwahrscheinlichst der unwahrscheinlichste Mensch, die Gott erreichen würde, menschlich gesehen. Diese Frau lebte ganz abseits vom Weg. Sie war 140 Kilometer nördlich. Sie war auch eine nicht-jüdische Frau. Sie gehört nicht zu Israel. Sie war aus Sidon, diesem Ort, wo die Baal-Anbetung so groß war. Aber die Bibel sagt über sie und über so eine, diese Frau, Jesus sagt es eigentlich, wahrhaftig, ich sage euch, es waren viele Witwen in Israel zur Zeit des Elia. Als der Himmel verschlossen war, 3 Jahre und 6 Monate, und eine große Hungersnot herrschte im ganzen Land. Und zu keiner von ihnen wurde Elia gesandt, als allein zu einer Witwe nach Sarepta, im Gebiet von Sidon. Stell dir vor, das Volk Israel, das die Verheißungen Gottes bekommen hatten. Keine von diesen Witwen wurden so versorgt. Aber eine Frau außerhalb Israel, zu dem die Verheißungen nicht gegeben wurde, sie bekommt Gnade. Diese Frau hat auch nichts anzubieten. Sie war eine Witwe. Sie war von der Gesellschaft gesehen nichts wert. Sie war, das, wie die Gesellschaft das gesehen hat, falsch, aber so haben sie verstanden. Das war jemand, die nicht so wichtig war. Sie hat nichts anzubieten. Wirklich nicht, nur genug für sie und für ihren Sohn. Und Gott sagt, sie wird dich versorgen. So sagte er, als sie gesagt hat, ich habe nichts zu essen. Sie sagte, wir haben nichts, und der Prophet sagt trotzdem, fürchte dich nicht. Geh hinein, tue nach deinem Wort, doch zuerst bereite mir davon einen kleinen Kuchen zu und bring ihn mir heraus. Dir aber und deinen Sohn machst du danach etwas zubereiten. Das klingt so gemein. Eine Frau, die nichts hatte, muss ihr letzte Mahlzeit den Prophet abgeben und dann danach was für sie. Was will Elia? Will er sie, diese Frau, veräppeln? Denkt er nur an seinen Magen? Sicher war das nicht einfach, auch für Elia zu machen. Das sicher war unangenehm. Aber er hat auf Gottes Wort vertraut. Gott hat versprochen. So wird es sein. Und er sagte, tu nach deinem Wort, mach das für dich und deinem Sohn, aber zuerst mach das für mich. Das ist hier schon eine Glaubensprüfung. Das war alles, was sie hatten. Es war nur genug für sie und ihrem Sohn. Und am nächsten Tag würden sie dann verhungern. Aber sie muss Gott zuerst das alles abgeben. Sie muss ihre Pläne zur Seite legen und Gott alles zur Verfügung stellen. Das ist eine Glaubensprüfung. Aber in dem Moment, wenn wir Gott so vertrauen, mit allem, was wir haben, ohne einen Rückhalt, ohne einen Plan B, falls Gott nicht durchkommt und das macht, dann handelt Gott. Gott möchte wirklich, dass wir ihm vertrauen, dass wir voll auf ihm abhängig sind. Wie oft sagen wir das? Ja, vertraue auf den Herrn, er ist treu. Aber dann kommt die Prüfung, wo Gott sagt, okay, du vertraust mich, mir? Wirst du mir das geben? Und was ist mit dem in deinem Leben? Was ist mit dem? Was ist mit deinem letzten Mahlzeit? Und ist dann die Frage, vertraue ich wirklich auf einen Herrn, der treu ist, der gut ist und der wirklich mich nicht im Stich lässt? Psalm 37 sagt, vertraue auf den Herrn und tue Gutes. Wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn. So wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Das zweite Teil klingt schön, ist schon schön. Aber die Frage ist, haben wir wirklich unsere Lust am Herrn? Oder wollten wir die letzte Mahlzeit für uns haben und genießen? Gott möchte, dass wir lernen, wirklich auf ihm zu vertrauen. Und unseren Verstand nicht auszuschalten, zwar, aber unserem Verstand nicht im Weg stehen lassen. dass unser Verstand nicht als Ersatz da ist, statt Vertrauen, sondern dass wir wirklich auf seinem Aussagen voll vertrauen. Und so kommt die Verheißung. So spricht der Herr. Hier ist die Aussage Gottes, auf der wirklich diese Frau so handeln könnte und gehorchen könnte. Das Mehl im Topf soll nicht ausgehen und das Öl im Krug nicht abnehmen, bis auf dem Tag, an dem der Herr Regen geben wird auf den Erdboden. So war die Verheißung. Und die Frau musste jetzt entscheiden. Sie hat schon sicher ihrem Sohn gesagt, wir essen das gemeinsam und dann ist es für uns aus. Aber jetzt muss sie entscheiden, ist Gottes Wort zu vertrauen oder nicht? Die Frau natürlich entscheidet. Und Vers 15, da ging sie hin und tat nach dem Wort Elias. Wir wissen, dass diese Frau auf Gott geglaubt hatte, weil sie tat nach dem Wort des Propheten. Wenn wir sagen, dass wir dem Herrn vertrauen, ist es schon schön. Aber wir zeigen, dass wir vertrauen, wenn wir gehorchen. Und Gott war, genau wie er versprochen hat, war er treu. Er lässt uns nicht im Stich. Er wird handeln, wenn wir auf seine Aussagen vertrauen, voll und ganz. Er sagt, das Mehl im Topf ging nicht aus und das Öl im Krug nahm nicht ab nach dem Wort des Herrn. Gott möchte uns heute zeigen. Er bringt es immer wieder vor Augen, diese Geschichte. Mein Wort ist treu. Hör auf, deine eigenen Pläne alle zu schmieden. Dass das so erledigt wird und so, sondern vertrau auf den Herrn. Das bedeutet nicht, dass wir einfach sitzen und nichts machen. Gott sagt, zeigt uns, was zu tun. Elia musste dorthin, 140 Kilometer hin. Die Frau muss den letzten Mehl und Öl abgeben. Das Vertrauen ist etwas, dass wir in der Tat dann beweisen oder durch den Tat dann ausdrücken. Aber Gott wird handeln. Er ist treu. Wir haben einen Gott, der treu ist, einen Gott, der gnädig ist zu dieser Frau. Denk, wie viele Witwen in Israel in dieser Zeit gestorben sind. Wir wissen, dass es viele Gläubigen auch gab. Kurz danach sagt Gott, es gibt 7000, die ihrem Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Aber wo geht er hin? Zu dieser Frau. Die wenig von Gott wusste, sicher, wenig von Wort Gottes hatte, aber Gott war ihr gnädig. Und sie hat sich auf Gott verlassen. Vertrau auf den Herrn. Tu Gutes. Habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Und er hat für sie versorgt. In der tiefsten Not vertraut nur auf die Aussagen Gottes. Er wird handeln. Drittens und zum Schluss, Gott will in der tiefsten Not unserem Glauben prüfen. Diese Geschichte wurde nicht vorgelesen, aber ab Vers 17 sagt er, es geschah nach diesem Ereignis, da wurde der Sohn der Frau, der Hausherrin, krank. Und seine Krankheit wurde sehr heftig, sodass kein Odem mehr in ihm blieb. So kam jetzt die Prüfung. Gott hat für sie versorgt die ganze Zeit, aber jetzt ist ihr Sohn todkrank. Da sagte sie zu Elia, was habe ich mit dir zu tun, Mann Gottes? Du bist zu mir gekommen, um meine Schuld vor Gott in Erinnerung zu bringen, um meinen Sohn zu töten. So hat diese Frau auf Gott geglaubt und hat seine Gnade, seine Treue erlebt. Aber jetzt kommt für sie auch die Prüfung. Und ihr Sohn wird todkrank. Wir sehen nochmal, wie Elia bei dem Bach, der vertrocknete Bach, ihr Glauben wird geprüft. Und sie muss entscheiden. Nun, sie hat schon erst nicht die richtige Einstellung. Sie sieht Gott und denkt, er ist ein richtender Gott, der mich einfach kaputt machen möchte. Der alle meine Sünde in Erinnerung bringt und mich dann richtet und straft. Wie oft denken wir das auch? Auch wenn es viel kleinere Sachen, wenn das Auto kaputt ist, wenn es wenig Geld ist, wenn das Wasser im Keller zu finden ist. Wenn du krank wirst und von Arzt die Nachricht bekommst, es wird nicht weniger. Meine Mutter hat mir gestern erzählt, sie hat einen Schrittmacher. Und als sie 59 Jahre alt war, haben sie festgestellt, hat sie HCM, ein Problem in dem Herzen, wo das Herz, trennende Wand in dem Herz dicker wird. Und es kann tödlich sein. Sie musste operiert werden und dadurch wurde dann der Nerven geschädigt, dass sie dann ohne Schrittmacher nicht leben kann. Sie war 59 Jahre alt. Und sie hat schon gehadert. Sie hat schon sich, hat sie selber gesagt, beklagt. Ich bin 59, wieso muss ich auf sowas angewiesen sein? Man denkt, warum Gott? Wieso denn? Und hat der Arzt ihr gesagt, hey du, es gibt 30-Jährige, die sowas tragen. Du bist fast 60. War das für sie eine Lektion? Dankbar zu sein für das, was Gott in ihrem Leben bringt. Wir machen das Gleiche. Wir sagen, wieso Gott? Wir fragen, wir stellen seine Güte in Frage und sagen, Gott, du machst das, um mich einfach zu strafen. Aber wir sehen hier von dieser Frau, wir können objektiv sie anschauen. Wir können unsere eigenen Leben eher weniger. Aber wir sehen, wie eng ihre Gedanken war von Gott. Gott macht das nur, um mich kaputt zu machen. Gott bringt nur meine Sünde in Erinnerung. Aber wir sehen hier, Gott prüft unseren Glauben, damit wir mehr auf ihn vertrauen. Er war mit dieser Frau nicht fertig. Er wollte, dass sie gestärkt wird im Glauben. Nicht nur denkt, ja okay, Gott sorgt für mich mit dem Mehl und dem Öl, es wird alles gut, sondern vertraut auf mich, auch wenn er schon versorgt hat. Weiter vertrauen. Voll auf ihn und auf seine Aussagen. Und so in dieser Geschichte sagte Elias, gib mir deinen Sohn. Er nahm ihn vor ihrem Schoß und brachte ihn hinauf ins Obergemach, wo er wohnte. Und legte ihn auf sein Bett und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, tust du nun auch der Witwe, bei der ich mich aufharte, Böses an, indem du ihrem Sohn sterben lässt. Er war auch in das Frage gestellt, wie Gott das machen könnte. Und er streckte sich dreimal über das Kind hin und rief zum Herrn und sprach, Herr, mein Gott, lass doch das Leben dieses Kindes wieder zu ihm zurückkehren. Und der Herr hörte auf die Stimme Elias und das Leben des Kindes kehrte zu ihm zurück. Denn es wurde wieder lebendig. Und dann sagt die Frau zum Schluss in Vers 24, da sagt die Frau zu Elia, jetzt erkenne ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Mund Wahrheit ist. Diese Frau musste lernen, wirklich auf dem Herrn zu vertrauen. Und sie lernt das durch eine schmerzhafte Situation, durch eine aufregende Lage, wo ihr Sohn fast stirbt. Wie oft passiert sowas auch für uns? Kleine und große Sachen. Der Herr prüft unseren Glauben. Vielleicht sagen wir, ja, aber in meiner Situation hat Gott nicht gehört und ist nicht so glimpflich ausgegangen. Vielleicht vergessen wir, dass es nur eine Geschichte von dieser Frau ist. Sie war eine Witwe. Sie wusste schon von dem Tod. Sie hat ihren Lebenspartner verloren. Da hat Gott auch nicht gehandelt, wie sie gedacht hatte. Alles ist nicht für sie rundgelaufen. Es ist nur eine Geschichte in ihrem Leben. Aber Gott blieb in jeder Situation treu. Manchmal sagt er, ja, ich werde ihm heilen. Manchmal sagt er, nein, ich habe was Besseres vor. Ich möchte mich so verherrlichen dadurch. Aber bei jedem Situation prüft er unseren Glauben. Und dann ist die Frage, wie reagieren wir auf die Glaubensprüfung? Werden wir nur hadern gegen Gott? Warum sagst du das? Warum? Oder werden wir seine klare, feste Aussagen vertrauen und annehmen und da unseren Halt, unsere Zuversicht finden, dass wir dann sagen können, wie diese Frau, jetzt erkenne ich, dass Wort in deinem Mund Wahrheit ist und dass wir lernen zu erkennen, jetzt weiß ich, erkenne ich, dass das Wort Gottes, was Gott von dem Mund Gottes kommt, wahr ist. Und ich glaube das und ich folge das. Wir sind immer noch in dieser Ausgangssperre, in dieser schweren Zeit. Wie gehst du damit um? Versuchst du alles selber nachzuvollziehen? Alle Erzberichte, alle Meinungen zu holen, damit du genau weißt, was mit dieser ganzen Krise passiert, damit du wirklich dann, ja, das klar weiß, okay, so deswegen ist es und der Virus ist nicht so schlimm wie gedacht oder doch, es ist so schlimm und wir müssen mehr Maßnahmen machen. Also wir versuchen mit unserem Verstand, Gottes Rolle zu spielen. Und wir haben so viele Möglichkeiten, Informationen zu holen heutzutage, dass wir wirklich unserem Herzen, unsere Herzen sind zugeneigt, darauf zu vertrauen. Natürlich sind wir neugierig. Natürlich suchen wir Sachen. Aber finden wir unser Vertrauen da? Ist das unser Schutz? Sage es so, die Maßnahmen zu folgen? Ist das dein Turm, wo du dich sicher fühlst? Dann wirst du enttäuscht werden. Auf der anderen Seite, vertraust du nur auf deine Gesundheit, weil du kerngesund bist und denkst, kein Virus kann mich so unterbringen? Das ist auch nicht Vertrauen. Oder Angst vor der Regierung und den Maßnahmen, warum sie das machen, was machen sie mit meinem Leben? Das ist auch nicht Vertrauen. In der tiefsten Not vertraut auf die Aussagen Gottes. Diese klaren Aussagen, sie sind Verheißungen. Und es gibt so viel, die Bibel ist voll von Verheißungen, die uns gelten. Und Gott sagt, verlass dich auf mich. Verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand. In alle deine Wege, in alle deine Wege erkenne nur ihm und er wird deine Pfade ebnen. Vertraust du dem Herrn mit manchen Punkten in deinem Leben? Aber mit dem Punkt, wie ich meine Arbeit mache, wie ich das mache, das muss ich selber anpacken. Das muss ich machen. Es gibt ein Zitat. Ich weiß es hier vielleicht? Nee. Ein Zitat von Elizabeth Elliot, die ihren Mann verloren hat mit vier anderen Missionaren von Indianer, die ihn töteten in Ecuador. Sie sagte, Angst macht sich breit, wenn wir uns vorstellen, dass alles von uns abhängt. Angst macht sich breit, wenn wir uns vorstellen, dass alles von uns abhängt. Lebst du in Angst? Vielleicht ist es, weil du denkst, dass es von dir abhängt. Dein Leben. Deine Entscheidungen. Die Maßnahmen. Was auch immer das ist in deinem Leben. Ich muss das handeln. Dann kommt die Angst hoch. Diese Frau, diesen Prophet, du und ich müssen lernen, auf die klare Aussage Gottes uns zu verlassen. Er wird handeln. Er zeigt uns, was zu tun ist. Er gibt uns die Zuversicht, was zu tun. Wie der Elia dort gehen musste und dann dort. Er zeigt uns. So ist die Frage für uns anzuwenden heute. Wenn wir auf den Aussagen Gottes uns verlassen sollen, inwiefern kennst du die Aussagen Gottes? Sind sie dir anvertraut? Dass wenn ein Problem kommt, dass die Verheißungen Gottes auch im Gedanken kommen. Nicht nur schöne Sprüche, Gott ist treu, das ist schon gut, aber klare Verse, klare Zitate von Gottes Mund, die dir das versprechen. Worte wie in Matthäus 28, wo Jesus, als er die Jünger ausgesandt hat, als er nach Himmel gegangen ist, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jünger. Und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. So macht das. Macht sie Jünger. Und siehe, ich bin bei euch. Alle Tage. Bis zur Vollendung des Zeitalters. Wie oft haben wir Angst, über Jesus zu reden? Weil wir vergessen, dass Jesus bei uns ist. Wir denken, das muss ich selber machen. Nein, wir müssen treu bleiben. Und weiter erzählen, wie Jesus unserem Leben geändert hat. Verheißungen wie, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Komm zu mir, sagt der Matthäus 11, alle ihr Mühseligen und Beladen, ich werde dir Ruhe geben. Die Bibel ist voll von Verheißungen. Kennst du die? Wenn du die nicht kennst, dann werden sie dir keine Zuversicht geben. Sie bleiben verschachtet in deiner Bibel. Aber wenn wir sie lesen, wenn wir mehr von seinem Wort einnehmen und seine Aussagen, mehr aus den Nachrichten, mehr aus den Aussagen von Freunden, auch liebevolle, gute Freunde, sondern Gottes Wort ist treu. Wir nehmen das an. Seine Aussagen, dann werden wir auch die Zuversicht haben, für ihn zu leben und werden sehen, dass er handelt. Vielleicht hast du überhaupt kein Vertrauen in Gott. Ich möchte dir heute sagen, Jesus ist Gott. Er ist dein Schöpfer. Er hat Himmel und Erde, die Sterne, die Planeten, die Tiere, die Pflanzen, die Ozeanen und alle, die ganze Umwelt, hat er alles geschaffen. Und er hat dich auch geschaffen. Und er kennt dich durch und durch. Er kennt die Haare auf dem Kopf, wie viele? Er kennt jede deine Gedanken. Und er liebt dich sehr. Aber wenn du ihm nicht vertraust, vielleicht ist es deswegen, weil du, wie ich, wie jeden, ein Sünder bist. Und Sünde trennt uns von Gott und macht es misstrauisch. Und wir verstecken uns von Gott, wie Adam und Eva im Garten, als Gott dann mit denen eine Beziehung haben wollte, reden wollte. Wir verstecken uns. Und du versteckst dich von Gott und denkst, er meint es mir böse. Er wird mich kaputt machen. Das ist ängstlich sein. Aber ich möchte dir sagen, Gott ist treu. Gott ist gnädig. Er sucht dich heute. Wenn du denkst, dass du unwichtig bist, das ist genau das Falsche. Das ist eine Lüge. Er liebt dich und er sucht dich, wie Elia 140 Kilometer laufen musste, um diese Frau zu finden. Er sucht dich heute. Die Frage ist, wirst du bereit sein, seine Stimme zu hören und zu glauben? Er liebt dich. Er wird dich begleiten wie ein guter Hirte, bis er dich heimholt. Und auch im Himmel wird er dich begleiten für die Ewigkeit. Aber es ist nur möglich, mit ihm zu gehen durch Jesus Christus, weil Jesus hat alle die Sünden der Welt auf sich genommen. Er ist gestorben und er ist Sünde geworden für dich und für mich. Sünde ist alles, was uns von Gott trennt. Lügen, Gedanken, böse Gedanken, Hass, Stolz, all diese Sachen sind Sünde, die in unserem Herzen kommen, meine auch. Und es trennte uns von Gott. Aber am Kreuz Jesu wurde die Sünde der Welt weggenommen. Siehe, sagt Johannes der Täufer, als Jesus gekommen ist, als er in seinem Dienst angefangen hat, siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Das kann nur Gott machen, die Sünde der Welt. Nicht nur allgemein, sondern auch deine Sünde persönlich, meine Sünde persönlich, auch jede hier im Raum, jede im Eckental, in ganz Nürnberg, in Deutschland, in Europa und die ganze Welt, alle die Sünde der Welt wurde auf Jesus gekommen, damit wir in ihm Frieden haben können durch sein Blut. Und es ist möglich, diesem Frieden, diesem Vergebung deine Schuld zu haben, wenn du daran glaubst, dass Jesus für dich ans Kreuz gestorben ist. Wenn du daran verstehst, dass du wirklich Sünder bist, dass du auch seine ewige Strafe verdient hast und glaub an den Herrn Jesus Christus und du wirst gerettet werden. Da ist eine Aussage für dich heute. Glaub an den Herrn Jesus allein. Lass los von alles anderen und du wirst gerettet werden. Das ist versprochen. In der tiefsten Not vertrauen auf die Aussagen Gottes. Er wird handeln. Lieber Herr Jesus, du bist treu. Dein Wort ist treu. Hilf uns, Herr, wirklich so zu leben, wie Elia lernen muss, wie diese Frau gelernt hat. Auf dich so zu vertrauen, tatsächlich zu glauben und in der Tat umzusetzen. Amen.